Technik, die was trägt. Ingenieurkunst, die bewegt. IMG-Cast, Technik in Aktion. Seid ihr bereit? Der Podcast geht jetzt los.
Herzlich willkommen zum Inchcast, dem modernen Science Talk für Ingenieurinnen und Ingenieure. Eure Hosts sind Davina Übelacker.
Hallo.
Und Witold Bünger von der Ingenieurkammer Baden-Württemberg.
In unserer ersten Folge möchten wir über die Frage sprechen, wie baut man eigentlich urbane Lebensqualität? Dazu haben wir uns IBA-Chef Andreas Hofer in unser Podcast-Studio eingeladen.
Die IBA 27, die internationale Bauausstellung in der Stadtregion Stuttgart, will mit klugen und mutigen Bauprojekten zeigen, wie das Zusammenleben, Wohnen und Arbeiten in der Region Stuttgart zukünftig funktionieren. 2017 gestartet, arbeitet das IBA-Team gemeinsam mit Verwaltungen, Investoren, Fachleuten und den Menschen vor Ort an der Umsetzung der besten Ideen. 2027, genau 100 Jahre nach der weltweit beachteten Architekturschau am Stuttgarter Weißenhof, zeigt die IBA 27 ihre Ergebnisse in einer großen Ausstellung.
Mit wem könnten wir also besser über die Frage reden, was die Baubranche tun kann, um mehr Lebensqualität zu schaffen, als mit Andreas Hofer? Das Gespräch ist ziemlich komplex geraten. Es geht um die Geschichte des Bauens, unsere Perspektiven auf Modernismus, Bauhaus und das 20. Jahrhundert. Wir klären die Frage, warum Städte eigentlich niemals hässlich sind, sondern vielmehr gebaute Zeitgeschichte. Es geht um die Situation der Innenstädte, die Auswirkungen der Corona-Pandemie und um die Bodenfrage. Und das alles führt uns schließlich zur Rolle von Ingenieuren in dieser Debatte.
Andreas gibt immer wieder unerwartete und spannende Antworten und an vielen Stellen hatten wir das Gefühl, dass man dazu fast schon wieder einen eigenen Podcast machen könnte. Sie sehen, es gibt einiges zu besprechen und freilich gibt es auch einiges zu tun. Daher viel Spaß mit der neuen Folge des Inchcasts. Herzlich willkommen, unser erster Gast in unserem neuen Podcast, Davina, in unserem gelaunchten Podcast.
Oh, ich freue mich.
Heute zu Gast ist IBA-Chef und Architekt Andreas Hofer. Wir machen es in diesem Podcast so, Andreas, bevor du gleich uns ein bisschen erklären kannst, was eigentlich genau deine Aufgabe ist und wie dein Alltag so abläuft als Geschäftsführer der IBA. Wollen wir dich ein bisschen kurz kennenlernen und wir machen es gerne so, dass anstatt dieser Selbstvorstellung im Sinne von das habe ich studiert und dort, so war meine Unizeit, dass wir dem Gast immer gerne drei Fragen stellen.
Schön, da freue ich mich.
Damit fangen wir jetzt an. Andreas, die erste Frage, das wollte ich als Kind werden?
Seemann.
Seemann? Als Schweizer?
Wirklich?
Als Schweizer, wobei ich sagen muss, dass ich... Nicht mehr mein Vater, aber alle meine Vorfahren waren Fischer. Gibt es auch immer noch bis heute diese Fischerei. Und von daher hatte ich schon so einen Bezug zu Wasser und Schiffen.
Ach cool.
Richtig spannend. Okay, zweite Frage. So stellte ich mir zu Beginn meiner Laufbahn meinen Arbeitsalltag vor.
Ich habe an der ETH studiert und das war noch so die Zeit, wo wirklich Architektur war Religion, Le Corbusier der Gott. Und da hat man das Gefühl gehabt, dass man als Architekt wirklich die Welt gestaltet. Und es hat sich für mich persönlich dann schnell so in eine soziale Frage gedreht. Also wie können wir die Welt so gestalten, dass sie auch für alle zugänglich ist? Das war eine schwierige Zeit in Zürich damals. Mhm. Ich habe Wohnungsnot am eigenen Leib erlebt. Wohnungen waren unendlich teuer. Bin x-mal umgezogen und das hat sich dann so zusammen mit dem Beruf zu einer Lebensaufgabe verfestigt. Immer selbstständig, immer unterwegs, nicht immer einfache Zeiten damals, aber irgendwie ist dann daraus was entstanden.
Sehr schön. Und die dritte Frage, diese Errungenschaft bzw. dieses bahnbrechende Projekt meiner Branche fasziniert mich bis heute.
Auch in dieser Zeit, also ganz jung, während dem Studium war ich ziemlich viel in Paris. Die Stadt hat mich fasziniert aus verschiedenen Gründen und da war so dieses frisch eröffnete Centre Pompidou und das war ein großartiger Ort. Also heute würde man, glaube ich, sagen, ein dritter Ort. Da waren alle Jungen, das war eine offene Bibliothek, da konntest du Schallplatten ausleihen, den ganzen Tag da sein. Und so diese Öffentlichkeit in einem Gebäude in dieser Riesendimension, natürlich auch faszinierend von der Technik, vom Ausdruck, das war für mich schon ein prägendes Gebäude.
Ich war mal mit einer Freundin in Paris, da waren wir auch in diesem Centre Pompidou so den ganzen Tag und dann meinte sie sogar, sie fand bis jetzt war das der schönste Ort von ganz Paris.
Was? Ja.
Okay. Habe ich jetzt so auch nicht wahrgenommen, aber ich verstehe voll die Faszination davon. Okay, Andreas, also Züricher, Architekt, ursprünglich Fischer werden wollend, dann aber in den Bann Corbusiers gelangt. Und irgendwann nach Stuttgart gekommen. Wie ist denn dein Leben heute? Worin besteht dein Alltag? Erklär nochmal, ich glaube, die meisten Hörer haben den Begriff IBA jetzt schon mal gehört. Aber fass doch nochmal ganz kurz zusammen, was will die IBA und was machst du? Was ist deine Rolle dabei?
Also die Geschichte hier hat etwas mit dem Weißenhof zu tun. Die IBA ist als Idee entstanden zum 100-jährigen Geburtstag der Weißenhof-Siedlung, die ich natürlich kannte. Also Weißenhof und Staatsgalerie, das war so aus der Architektenperspektive Stuttgart. Und ich selber habe 1986, 87 in Berlin gelebt während dem Studium und habe da die IBA in Berlin mitbekommen, live. Und das war auch ein prägendes Erlebnis. Man hat über Architektur diskutiert, man hat über Stadtentwicklung diskutiert, sehr kontrovers. Und als ich dann angefragt wurde, ob ich hier in Stuttgart diese IBA leiten will, das war ein kompliziertes Bewerbungsverfahren schlussendlich, war das für mich so etwas wie ein Wow, once in a lifetime. Weißenhof, IBA, neue Stadt. Ich habe da gerade ein 10-jähriges Riesenprojekt abgeschlossen, das hat so gepasst. Und dann bin ich so ziemlich Hals über Kopf nach Stuttgart gezogen. Habe die ersten paar Monate, es war ja vor Corona, aber so dieses mobile Arbeiten kennengelernt im Zug und in Hotels und im Hospitalhof. Das war so mein mobiles Büro. Das ist auch so ein Ort wie das Centre Pompidou. Da kannst du einfach rein, da hat es WLAN. Bin dann so in dieses Projekt eingestiegen.
Und fühlst dich wohl hier in Stuttgart?
Ich fühle mich wohl in fast jeder Stadt. Und hier ist es natürlich schon sehr stark von dieser Arbeit geprägt, von meinem Team. Also wir haben ja da ganz klein begonnen und dann Leute angestellt, Konzepte entwickelt, eigentlich alles aufgebaut. Und das ist schon eine tolle Erfahrung und natürlich auch ein riesiger Frei- und Gestaltungsraum, den wir da haben. Also
ja, das ist klasse.
Wenn wir über, wir wollen ja, haben wir eigentlich, Davina, haben wir schon so richtig das Thema gesagt, über was wir uns heute unterhalten wollen.
Nicht.
Sag doch mal, worüber wir uns heute unterhalten.
Wir wollen heute drüber sprechen, wie baut man eigentlich urbane Lebensqualität? Ist ja auch unter anderem Teil der IBA.
Genau.
Passt das ganz gut.
Genau. Um so ein bisschen fies, provokativ steil mal einzusteigen, Andreas, wenn wir uns über das Thema Lebensqualität, gebaute Lebensqualität, urbane Lebensqualität unterhalten, was ist in Stuttgart schiefgelaufen?
Also als jemand, der an Geschichte interessiert ist, läuft eigentlich nichts schief.
Ja.
Die Dinge laufen, die haben ihre Eigenlogik. Gerade als Architekt gibt es irgendwie auch keine hässlichen Häuser.
Mhm.
Also es gibt ja viele, viele Laien, viele Menschen, die dann so Epochen verdammen oder Beton ist böse und solche Dinge. Und da vergisst man, dass das ja immer auch Menschen waren, die häufig sogar mit sehr hohen sozialen, ambitionierten Zielen in diese Dinge reingegangen sind. Also wenn wir den Brutalismus der 80er Jahre anschauen und da dann auf dieser Spur zu entdecken, was die sich überlegt haben, was deren Ziele waren. Häufig sehr utopische, auch sehr engagierte. Das finde ich faszinierend. Und da ist die Stadt Stuttgart in all ihren Widersprüchen und Hässlichkeiten in Anführungszeichen, natürlich auch gebaute Geschichte, gebaute deutsche Geschichte mit den Zerstörungen, mit dem Glauben, dass das Auto Freiheit bedeutet. Und das überlagert sich zu einem Raum, der nicht an allen Stellen angenehm ist. Ich fahre da jeden Morgen über den Charlottenplatz, das ist fürchterlich. Aber irgendwo halt auch ja, ein Teil des Bilds. Und vielleicht fehlt Stuttgart jetzt im Vergleich zu Zürich in den letzten 20 Jahren so ein Vertrauen, dass sich dieses Bild eben auch wieder durch diese Generation und durch unser Tun jetzt verändern lässt.
Voll interessant. Ja, aber finde ich voll, weil ich bin ja geborener Berliner und als Berliner, finde ich, hat man das auch ein bisschen mit in der DNA, dass alles irgendwie zu einer Stadt gehört. So. Weil wenn man in einer Stadt aufwächst, die noch nicht mal einen Stadtkern hat, sondern eine Todeszone, sag ich mal, dann weiß man, dass auch das irgendwie die Stadt dann so ist, sag ich mal.
Und die Stadt so prägt, ne?
Voll.
Und ausmacht dann am Ende auch. Voll. Ich bin ja tatsächlich gebürtige Stuttgarterin und ich muss sagen, ich finde, die Stadt hat sich in den letzten Jahren dahingehend total verändert, dass man mehr Räume und mehr Platz auch für junge Menschen schafft. Also es gibt einfach Veranstaltungen für junge Menschen. Das, wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, da gab es das nicht.
Echt, ja? Okay.
Also da hat Stuttgart schon dahingehend auf jeden Fall nachgebessert, aber es gibt einfach noch ganz viele Bereiche, wo es noch Potenzial hat. Mhm. Ich wünsche mir ja immer noch, dass der Neckar so ein bisschen...
Ich glaube, alle diese kleineren Großstädte haben in den letzten Jahren extrem gewonnen. Also für mich war Deutschland Berlin und Hamburg. Also,
ja.
Aber wenn ich jetzt so hier in der Gegend unterwegs bin, Mannheim, Karlsruhe, diese Städte haben in den letzten Jahren extrem gewonnen. Ich glaube, man hat den Außenraum auch entdeckt an vielen Orten. In der Schweiz redet man von Mediterranisierung. Es kann kalt sein, wie es will, die Leute hocken irgendwie draußen und also das ist schon ein generelles gesellschaftliches Phänomen.
Ich würde sagen, bevor wir so ein bisschen näher darauf eingehen, was jetzt deine Vision, überhaupt deine Definition von so Lebensqualität gebauter ist, wie kann jetzt die IBA quasi der Region und Baden-Württemberg und gerade Stuttgart vielleicht auch weiterhelfen? Was möchtest du, sag ich mal, dass die IBA dann irgendwann getan haben wird für die Stadt, für die Metropolregion, für die Umgebung?
Ich war und bin da ziemlich vorsichtig. Wenn man so von außen in ein anderes Land und in eine andere Stadt kommt, dann gibt es so diesen... Jetzt kommt der arrogante Schweizer und erzählt uns, wie wir es machen müssen.
Und dann noch in Zürich.
Dann noch aus Zürich, ja. Also Zürich hat übrigens das Problem in der Schweiz. Also ich war da ziemlich vorsichtig und habe auch viel kennengelernt, bin sehr viel in der Region unterwegs gewesen, weil ich wusste, du musst auf diese Leute zugehen, du musst mit ihnen sprechen. Wenn ich ins Büro komme, dann sagen die Leute immer, oh, da war ich noch nie, wo du jetzt warst. Also Leute, die seit Jahrzehnten hier in der Gegend leben. Und das war dann auch irgendwie das Konzept. Also am Anfang haben immer alle gesagt, was ist dein Slogan, was ist deine Botschaft? Ich habe gesagt, ich habe keinen. Ich finde es auch falsch, Stadt oder diese Region, die sind so komplex, das kann man nicht in einem Satz beschreiben. Und ich würde es jetzt so kritischen Realismus nennen. Also wo tut's weh, wo passt's auch nicht mehr? Also wo hat sich die Gesellschaft in einer Art weiterentwickelt, die sich gerade im Gebauten noch nicht darstellt? Und an diesen Bruchlinien und Schnittstellen, da arbeiten wir, da glauben wir auch, dass wir Beiträge leisten können. Wir nennen das Bild der Region. Also gibt es so etwas? Und nicht jetzt im Sinne von Masterplan oder diesen klassischen, ich finde diese Planungsinstanzen wirklich fürchterlich. Also wie da alles über verschiedene Maßstäbe Maßstabsebenen abgeschichtet wird und am Schluss stehst du mit deinem Haus da und kannst da eigentlich gar nichts mehr machen. Also da so etwas wie eine Fantasie oder eine Lust oder auch ein Gemeinschaftsgefühl in einem gewissen Sinne hineinzubringen, das ist, glaube ich, so unser Thema, unsere Geschichte.
Und jetzt heißt es ja IBA 27, weil 27 dann quasi das Jahr ist, wo dieses ganze Projekt so zu sich selbst kommt oder seinen Höhepunkt, Abschluss, wie auch immer, findet. Was passiert im Jahr 2027 eigentlich?
So war es natürlich gedacht. Also diese IBAs sind so auf 10 Jahre angelegt, weil das Format ja bauen will. Und ja, ich erzähle halt immer die Anekdote, im Sommer 26 hat der Gemeinderat von Stuttgart 1926 beschlossen, eine Mustersiedlung zu bauen. Am 23. Juli 27 wurde das Ganze eröffnet, also in einem Jahr inklusive Bauzeit, das muss man sich mal vorstellen, das zeigt auch ein bisschen die Dringlichkeit vermutlich, die damals herrschte, eine Generation, die nach dem Ersten Weltkrieg, nach all diesen fürchterlichen Erlebnissen so Zukunft gestalten wollte. Das hat sich jetzt gedehnt auf 10 Jahre, auf eine ganze Region. Eine Riesenherausforderung, ein kuratorischer Albtraum, könnte man auch sagen. Gleichwohl 2018, als ich dann hierher kam und diese Stelle antrat, war schon die Idee, wir machen jetzt Projekte, wir machen Wettbewerbe und dann 2027 stehen die Dinge. Und dann zeigen wir sie der Welt und laden die Leute ein. Und wir haben da viel über Journeys nachgedacht. Ich interessiere mich für neue Wohnformen. Dann kriegst du auf deinem Device eine Route und bewegst dich dann durch die Region. Und dieses Konzept hat die Zeit jetzt schon auch ein bisschen zerschossen, muss ich sagen. Mhm. Also natürlich Corona, Ukraine, Baupreissteigerung, alle diese Probleme. Und die absurden Planungsabläufe. Wir haben unerwartet viele sehr große Projekte, was ich natürlich toll finde. Also man kann eigentlich überall von Quartieren sprechen, aber dann bist du natürlich in der Königsdisziplin des deutschen Planungsrechts, um es mal so zu sagen. Also wir sind da in B-Plänen und HQ-100-Linien und allem möglichen Altlastengeschichten. Das macht es schwierig und komplex. Und wir versuchen da aber auch wieder eine Geschichte daraus zu stricken. Im Moment gerade 27, es gab im Aufsichtsrat Stimmen, die gesagt haben, du musst das jetzt verschieben, da kannst du nichts dafür, da ist jetzt so viel über euch hereingebrochen. Und ich habe mich immer geweigert, das zu tun. Weil ich glaube, das ist jetzt auch ein Teil der Geschichte. Also wir sind schneller als erwartet in diesen Transformationsprozess gekommen. Die Leute, die die IBA gegründet haben seinerzeit, die haben von präemptivem Strukturwandel gesprochen. Die haben gesagt, uns geht's gut, oder? Wir müssen das jetzt machen. Wir müssen jetzt darüber nachdenken, wie Zukunft aussehen kann. Und man kann schon sagen, dass dieser Strukturwandel uns jetzt natürlich voll eingeholt hat. Was ich richtig finde und gut, damit müssen wir jetzt arbeiten. Und ganz praktisch steht ja in der Zeitung alle paar Wochen, dieses IBA-Projekt ist jetzt wieder gescheitert und dieses wird nicht gebaut und so. Da kämpfen wir im Moment auch kommunikativ dagegen. Wir haben ein Riesenportfolio, viel größer als ihr erwartet. Da wird auch einiges gebaut, vielleicht nicht in der Menge, die ich mir mal erhofft habe, im Sinne von, da entstehen neue Stadträume, die du einfach erwandern, erschließen kannst. Und somit wird dieses Ausstellungsjahr 27 zu einem Fazit schon. So soll es werden, so soll es aussehen. Aber man spürt es vielleicht erst in ersten Pionierbauten. Und so war ja 1927 der Weißenhof auch. Also das sind 60 Wohnungen. Das ist eigentlich völlig grotesk, die Bedeutung, die diese Siedlung dann über die Zuschreibung bekam. War übrigens auch im Ausstellungsjahr ein Desaster. Also die meisten Leute fanden das fürchterlich, das doof, und so wollen wir sicher nicht wohnen. Und hat ja dann aber eine Wirkungsgeschichte entfaltet, weniger in Stuttgart, muss man auch sagen, ist dann eher nach Frankfurt geschwappt, in diesen Großsiedlungsbau nach Berlin und über die Grenzen dann nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich zu einem Muster für den modernen Städtebau geworden. Und so stelle ich es mir im Moment auch ein bisschen vor. Also wichtig, dass wir Häuser haben. Es gab da schon auch IBAs die letzten Jahre, die dann eigentlich nur noch im Diskurs stecken blieben. Das will ich nicht. Ich möchte eigentlich an die heroische Geschichte anknüpfen. Aber wir müssen uns jetzt halt auch mit den tatsächlichen Gegebenheiten auseinandersetzen, und die sind schwierig.
Das heißt, wir werden wahrscheinlich 2027, ich sage jetzt mal, zahlreiche oder das ein oder andere Leuchtturmprojekt haben im Rahmen der IBA, aber den wirklichen Mehrwert, der wird sich erst über die kommenden Jahre dann ergeben.
Würde ich nicht so sagen. Also der Mehrwert, der findet ja immer zuerst in den Köpfen statt. Und das ist, glaube ich, jetzt schon passiert. Mhm. Also nur schon in den 6 Jahren, in denen ich jetzt hier bin, haben sich die Diskurse verschoben. Ist viel Bewusstsein über gesellschaftlichen Wandel, älter werdende Gesellschaft, vielleicht auch das Zusammenrücken wieder von Funktionen. Da ist vieles passiert in der Region. Das werden wir zeigen können an verschiedenen Stellen. Diesen Aufbruch, und das darf ja eine IBA auch sein. Die IBA ist keine Planungsinstanz, die jetzt den ganzen Raum transformiert. Das wäre vielleicht auch in einem gewissen Sinne arrogant, wenn wir diesen Anspruch hätten. Wir zeigen an verschiedenen Stellen zusammen mit unseren Projektpartnern, auf die wir ja angewiesen sind. Wir sind ja nicht direktiv, oder wir haben kein Portfolio, das wir selber entwickeln. Das passiert alles in Partnerschaften. Und da können wir an verschiedenen Orten zeigen, wie es aussehen könnte, in welche Richtung das es vielleicht geht. Und so werden wir zu Initianten eines Veränderungsprozesses, der dann in einer größeren Breite und Quantität vermutlich bis weit in die 30er Jahre hinein von dieser IBA geprägt ist. Wir haben 37 Architekturwettbewerbe begleitet die letzten 4 Jahre. Und das ist dann schon ziemlich Holz, das da zusammenkommt, dass wir in ersten Bauabschnitten 2027 zeigen können.
Wahnsinn, 37, das ist doch eine ordentliche Zahl. Hast du denn ein so ein Herzensprojekt? Also hast du eins, wo du sagst, wow, wenn das fertig ist, klappt, wie auch immer, das ist wirklich, das verändert die Stadt, das verändert die Geschichte?
Ja, das ist natürlich wie mit den Kindern, da darf man auch nicht sagen, welches das Lieblingskind
ist. Außer man sagt es taktisch clever.
Ja, das Lieblingsprojekt ist die Familie, oder?
Ja, genau.
Und tatsächlich wurde ich verschiedentlich vom ehemaligen Oberbürgermeister von Stuttgart in fast jeder Aufsichtsratssitzung: und was ist jetzt die Familienähnlichkeit der IBA? Wenn ich 27 durch die Region gehe, will ich sehen, welches ein IBA-Projekt ist. Und das hat mich ziemlich genervt. Aber jetzt über die Projekte, gibt es das? Mhm. Also ich habe da mal so eine Excel-Tabelle zusammengestellt, weil es mich selber interessiert hat. Ist mehr als die Hälfte der Projekte beschäftigen sich mit Holzbau. Wir haben praktisch keine Tiefgaragen mehr. Also wie gehen wir mit unsicherer Zukunft der Mobilität um? Alle jammern über Regulation und suchen Auswege in diesen Gebäudetyp E, oder können wir es auch wieder einfacher machen? Natürlich die ganzen Fragen von CO2-Neutralität, aber auch Klimaadaption, blaugrüne Infrastruktur. Das zieht sich so durch und führt, und das freut mich besonders als Architekt, führt auch zu einem Gesicht der Projekte. Also die haben etwas Leichtes, die haben etwas Ephemeres, die haben häufig so etwas seriell-industrielles, aber nicht in einer brutalen Form, sondern eher in einer offenen Form, die zur Gestaltung einladen. es darf farbig sein, die Architektur. Das ist auch wieder so, glaube ich, ein schöner, großer Schritt hier.
Es soll auch so Teil dieser Iber-Sprache so ein bisschen sein, ja. Habe ich gelesen. Ne? Dass es so ein bisschen anders umgeht mit Farbe, als es vielleicht in der Vergangenheit.
Und natürlich diese Zugänglichkeit, also wenn ich diese dumpfen Siedlungen anschaue, die leider immer noch entstehen mit hilflosen Vorgartenzonen, wo man nicht so richtig weiß und dann
Euro-Spielplätzen, ja, wo genau, kein ja. Kind jemals spielen
eigentlich als Katzenklo missbraucht
und wohnen im Erdgeschoss und dann so ein Versuch, da trotzdem noch Privatheit herzustellen. Ich glaube, da sind wir weit weggekommen von dem. Also die suchen alle, auch in relativ peripheren Lagen, irgendwie die Erdgeschosse zu aktivieren. Auch das Thema Dichte. Das war, als ich hierher kam, war, oh Jesus Gott, zwei Geschosse plus Staffelgeschoss und dann wird es gefährlich, oder? Und mittlerweile ist da ein Schwung drin. Man hat auch ökonomisch, das hat da ziemlich geholfen, gemerkt, dass du Dichte wagen musst und dass die auch einzahlt auf Qualität. Also wir haben eigentlich eher zu wenig Menschen pro Hektar. Die Wohnflächen haben sich verdoppelt, verdreifacht. Also das heißt, da wohnen in den Quartieren deutlich weniger Menschen, obwohl wir die ganze Zeit bauen, als das vielleicht mal waren in der Gründerzeit. Und das eine Antwort ist bauliche Dichte.
Jetzt hast du schon ganz viele Themen angesprochen, finde ich, die super spannend sind und da könnte man jetzt schon ganz viele Klammern aufmachen. Ich würde sagen, wir bewegen uns mal so ein bisschen wegwärts von dieser IBA. Andreas, was ist denn, also ich bin mir sicher, wenn man Architektur studiert, was ich jetzt nicht habe, kann man das auch, lernt man das auch oder kann man es aus der Historie ableiten, aber was ist denn dein persönlicher Zugang zu diesem Thema gebaute Lebensqualität, wie hast du das für dich so ein bisschen definiert oder kann man das überhaupt definieren oder ist dieser Begriff einfach zu nebulös, zu wolkenartig? Wie ist deine Herangehensweise da überhaupt an dieses Thema, wie schafft man Qualität? So?
Ich würde es von zwei Seiten mich annähern, also ganz persönlich während dem Studium, ich habe dieses heroische Architektenbild vermittelt bekommen und habe in einer Stadt gelebt, in der du keine Wohnung findest, die bezahlbar ist. Aus diesem Widerspruch heraus kannst du natürlich schon ganz viel ableiten von Diversität, Integration. Alle Menschen sollen in einer Stadt Platz haben und dort ihren Raum gestalten und finden können. Das ist so eine Art humanistischer Zugang. Und wenn man sich dann überlegt, wie das genau aussehen soll, ich habe ja viel im genossenschaftlichen Kontext meine großen Projekte gemacht, da musst du dich automatisch auch mit Partizipation und Beteiligung auseinandersetzen. Also was sind die Wünsche, wie übersetzt man die in Architektur? Und da entsteht dann schon eine Strategie oder ein Gefühl für wie eine städtische Gesellschaft auch im Neubau funktionieren könnte. Also wir haben tatsächlich verschiedene an schwierigen Lagen Quartiere gebaut, die alles mit sich bringen mussten. Also wo sich alle Fragen auf allen Ebenen stellen, was ist Infrastruktur, wo treffen sich die Menschen, wie organisieren wir das? Ich habe mich immer gegen den Begriff gemeinschaftsfördernde Architektur, ich fand das immer fürchterlich, oder Mehrgenerationenprojekte, das fand ich auch immer fürchterlich, weil das ist ja eigentlich Stadt. Also da wohnen ja immer unterschiedliche Menschen, die etwas miteinander zu tun haben wollen, die aber auch ihren geschützten privaten Raum brauchen an einer gewissen Stelle. Also diese Normalität des Städtischen und auch die Widersprüchlichkeit, die Offenheit, die Unterschiedlichkeit, das ist eigentlich das, was mich fasziniert.
Du hattest vorher gesagt, du bist im Rahmen der IBA, ohne auf die jetzt wieder näher eingehen zu wollen, auch viel hier in den ländlichen Regionen unterwegs, besuchst viele Städte hier in Baden-Württemberg. Gibt es denn Städte oder Regionen hier im Ländle, sage ich mal,
The Land, Davina.
The Land, oh Gott, stimmt. Die, wo du sagst, die machen das richtig oder da gibt es schon richtig gute Ansätze?
Ja, das Ländle gibt es eben nicht mehr. Also das ist sicher ein ganz wichtiger, auch mentaler Schritt, gerade hier in der Region Stuttgart mit diesen starken Mittelstädten. Wir sind ja nicht, Stuttgart ist das Zentrum und dann hast du Schlafstädte ringsherum, so funktioniert es ja überhaupt nicht. Also das geht ja bis auf die Alp mit irgendwelchen Hidden Champions und teilweise auch Arbeitskräfte pendeln da an Orte hin, die du dir gar nicht vorstellen kannst. Und natürlich gibt es ein ländliches Gedächtnis an vielen Orten, auch eine ländliche Bautradition vielleicht. Oder ich finde es da im Remstal teilweise dieses natürlich bäuerlich geprägte, aber das sind gewaltige Innenhöfe, wo du dir dann vorstellst, wie da früher die Trauben reingefahren wurden und wie viele Menschen dann diesen Raum bewirtschaftet haben. Also das ist eine schöne Tradition. Ich selber komme auch eher aus dem ländlichen Raum in der Kindheit. Aber die arbeiten ja heute alle bei Daimler und bei Bosch, oder? Mhm. Also die Lebenswelt, die stimmt an der Stelle eben nicht mehr unbedingt mit den Gründen, die damals zu dieser gebauten Struktur geführt haben. Und sich damit auseinanderzusetzen, finde ich hochspannend. Also das jetzt nicht einfach zu überformen und zu sagen, das ist alles nichts mehr wert, sondern so etwas wie eine neue Typologie zu finden vor diesem Hintergrund, das ist hier natürlich interessant und vielleicht auch eine gesellschaftliche Perspektive. Wir sehen das ja auch, ich kenne das aus der Schweiz, in diesem, wir nennen es Agglomeration, in diesem Raum passiert politisch ganz viel Schwieriges. Also da fühlen sich Leute nicht mehr dem Land zugehörig, aber eigentlich auch überfordert vom Städtischen. Das kann zu Abwehrreaktionen führen und zu einer sehr unfreudigen Haltung, sage ich jetzt mal. Und IBA ist immer ein optimistisches Projekt. Also Architektur, Bauen ist eigentlich immer ein optimistisches Projekt. Und da versuchen wir so etwas wie ein neues Narrativ in den Raum zu legen, das eben auch Perspektive bietet.
Es gibt auch immer diese Rankings, Städte-Rankings bezüglich der Lebensqualität. Mhm. Und ich glaube, in dem letzten, also gibt es ja international und deutschlandweit, Ich glaube, in dem letzten war zum ersten Mal Ulm ja deutschlandweit auf Platz 1. Auch vor den üblichen Verdächtigen wie München und Ähnlichem. Mhm. Andreas, wie findest du Ulm? Findest du, die Stadt hat es verdient?
Super.
Super?
Ja,
ich weiß nämlich, dass es eine Stadt ist, die auch sehr zu kämpfen hatte früher mit der Verschandelung, Klammer auf Fragezeichen, Klammer zu, durch das Auto oder die Ideen der autogerechten Stadt. Und da ist ja wahnsinnig viel passiert im Sinne von, wir müssen ein anderes Stadtgefühl schaffen. So dieser ganze Bereich vom Bahnhof und so, sind da riesige Flächen hier komplett auch schon sehr planerisch dann neu bestellt worden.
Ja, Ulm ist natürlich interessant, weil es genau eine dieser Mittelstädte ist. Und ich glaube, die Mittelstädte, die spielen eine große Rolle in der Zukunft. Zum Ersten ganz praktisch, du hast da nicht diese Preisexplosion in Ulm noch verstärkt, weil die seit Jahrzehnten eine ziemlich kluge Bodenpolitik haben. Das ist ja deutschlandweit einzigartig, dass die sehr direktiv, könnte man sagen. Also die Kommune versucht, über die Grundstücksvergaben die Stadt zu gestalten und dort auch spekulative Exzesse zu verhindern. Also basic, Grund. Und dann mit einem Anspruch und mit einer städtebaulichen Intelligenz diese zentrale Achse mal verkehrsberuhigen, da ein paar spektakuläre Bauwerke reinsetzen. Auch aus einer geschichtlichen Stolz vielleicht mit dem Münster und mit einer sehr schönen Landschaft unten am Fluss, das würdig vorzuschreiben. Also das Sparkassengebäude ist das, glaube ich, von Lederer Ragnar Stotti-Roy. Großartige Architektur. Da zum Bahnhof hin, wenn es dann wirklich zum Neubaugebiet wird, wird es dann ein bisschen schwieriger. Aber nein, Ulm ist schon eine tolle Stadt. Und dann auf dem Kuhberg oben die Gestaltungsschule von Max Bill, das ist ein großartiger Ort.
Wie ist, jetzt hast du gerade schon die Bodenfrage und dieses ganze Geldthema angesprochen. Kannst du vielleicht da mal so ein bisschen mir erklären, weil das, da muss man, finde ich, auch so ein bisschen tiefer drin sein in dieser ganzen Branche, als ich es jetzt zum Beispiel bin. Jetzt entstehen ja schon immer noch viele Bausünden und ich habe das Gefühl, es passiert immer noch sehr viel, um unsere Städte hässlicher zu machen. Was ist überhaupt eigentlich so das große Problem oder was steht dieser gebauten Kultur, Lebensqualität in gebauter Form am meisten im Wege irgendwie? Ist es diese Bodenfrage oder?
Ja, also die Bodenfrage wird seit 100 Jahren diskutiert und man wagt sich da offensichtlich nur an den wenigsten Orten dieser Welt, das grundsätzlich anzugehen. Vorher hast du das Städteranking bezüglich Lebensqualität erwähnt. Wien ist da immer weltweit ganz oben und Wien ist die Stadt, die dieses Thema gelöst hat. Also da sind 60% der Wohnungen entweder kommunal oder genossenschaftlich gemeinwohlorientiert und das ist die Basis für eine Stadtgesellschaft, die tatsächlich integriert ist. Deutschland hat da leider den umgekehrten Weg gewählt, also mit nach dem Wiederaufbau dann diese Großsiedlungen und dann das große Fiasko mit dem Zusammenbruch der neuen Heimat in den 80er Jahren. Dann hat man die Gemeinnützigkeit abgeschafft. Dann kam die Idee, Deutschland stirbt ja sowieso aus. Wir brauchen überhaupt keinen Wohnungsbau mehr, geschweige denn staatlichen. Mhm. Und seit 10 Jahren ist die Situation jetzt einfach gekippt. Und das ist über eine lange Zeit entstanden, hat in einer Katastrophe gemündet, aus der wir jetzt fast nicht mehr rauskommen. Ja.
Warum kopieren wir eigentlich dieses Wiener Modell nicht? Also warum bewegen wir uns da nicht drauf zu? Weißt oder du, tun wir das und ich weiß
es nicht. Weil du das nicht kopieren kannst. Weil Bodenpolitik und Immobilienpolitik, die passiert über Jahrzehnte. Mhm. Also man hat ja hier bis vor 10 Jahren noch kommunale und genossenschaftliche Wohnungsbestände an irgendwelche Investoren verkauft, weil man das Gefühl hat, man braucht es nicht mehr. Mhm. Und da kommst du nicht mehr raus. Das braucht tatsächlich eine sehr, sehr lange kontinuierliche Politik, die wir so nicht hatten in Deutschland die letzten Jahrzehnte. Und da kommt man fast nicht raus. Und das führt dann natürlich noch in den letzten 10 Jahren verbunden mit einer historisch einmaligen Nullzinspolitik. Geld kostet nichts. Immobilien explodieren im Preis zu einer Wahrenhaftigkeit der Immobilienbranche, die fürchterlich ist.
Wie macht ihr das denn in der Schweiz? Ihr habt doch viel so Genossenschaftsmodelle, ne?
Ja, in der Schweiz muss man unterscheiden. Die Schweiz ist sehr heterogen, aber ich habe jetzt den Zürcher Kontext und Zürich ist natürlich gar nicht so unähnlich wie Stuttgart übrigens, war eine extreme Industriestadt, das wissen viele nicht. Also ähnliche Anteile von in der Industrie beschäftigten Menschen wie Stuttgart. Und diese industrielle Explosion Ende des 19. Jahrhunderts mit einer Verzehnfachung der Stadtbevölkerung innerhalb von wenigen Jahrzehnten, die war dann so dramatisch, dass man früh Systeme des sozialen Wohnungsbaus entwickelt hat, die nie in Frage gestellt wurden. Also 1907 gab es eine Volksabstimmung, die Stadt fördert den Bau von gesunden und billigen Wohnungen, so hieß das damals. Und seit da ist dieses System nie in Frage gestellt worden. Und vor 2011 gab es eine Volksabstimmung, erhöhen wir doch den Anteil des gemeinnützigen Wohnungsbaus von damals 25% auf 33%, wurde, glaube ich, von 80% der Bevölkerung angenommen. Also Wahnsinn, neben dem Reichtum und haben wir natürlich auch und extrem hochpreisigen Wohnungen, war in Zürich immer das Bewusstsein da, dass es auch ein stabiles Gegengewicht geben muss. Und ich glaube, das ist, diskutiere ich auch mit vielen Kollegen und Kolleginnen in ganz Europa, dieser Drittel, den man nicht den Marktkräften überlassen sollte. Ich meine das gar nicht ideologisch. Also es ist nicht eine Frage, die Linken wollen mehr und die Rechten weniger. Aber wenn du die Einkommensstatistiken anschaust, dann gibt es halt auch einen Drittel der Haushalte, die tatsächlich sich nicht auf dem freien Markt versorgen können. Wenn wir die in der Stadt haben wollen, müssen wir diesen Raum anbieten. So einfach ist es.
Absolut. Und durch diese Volksabstimmung habt ihr da natürlich auch eine andere Legitimation oder eine andere Akzeptanz. Ne?
Es ist überhaupt kein politisches Thema. Es ist einfach, ist einfach völlig klar, zu einer Stadt gehören diese Quartiere, gehören diese Genossenschaften, wo du ja dann auch in einer ganz anderen Art verbunden bist, weil du bist in diesem Sandwich als Miteigentümer, aber auch Konsument. Und diese Balance, die ist sehr gesund. Das hast du im Einzeleigentum nicht, oder? Da wird eigentlich, das war ja das Versprechen, man hat es in den USA, Spanien, dann 2008 in der Immobilienkrise gesehen, wenn sich jeder ein Häuschen kauft, dann wirst du quasi über deine eigene Spekulation reich. Und das endet dann normalerweise in einer Immobilienkatastrophe.
Viele einzelne Häuschen, durchaus auch ein Thema für Baden-Württemberg, ne?
Ja, stimmt.
Apropos Krise, Andreas, was haben wir eigentlich aus der Corona, Pandemie, Krise, Lockdown, wie auch immer, Krise der letzten Jahre gelernt, was wir für unsere Städte irgendwie mitnehmen können? Außer der Einzelhandel ist tot.
Also viele der Themen, die wir so analytisch herausgearbeitet haben, noch vor Corona, die wurden durch diese Erlebnisse beschleunigt und bestätigt. Ich sage es jetzt mal so. Zum Beispiel Zukunft der Innenstädte, diese Monofunktionalisierung und Kommerzialisierung, dass die in Frage gestellt wird, finde ich jetzt zum Beispiel gar nicht so schlimm. Also, dass diese Grenze zwischen Wohnen und Arbeiten, die Bedeutung des Wohnorts, des Quartiers, des Außenraums eine völlig neue Relevanz bekommen hat, finde ich auch, da kann man weitermachen. Da haben wir viel gelernt, wie Städte funktionieren in dieser Extremsituation. Also ich will jetzt nicht sagen, Corona war super, aber es hat uns an gewissen Stellen zum Nachdenken gezwungen, die ich grundsätzlich für eine Gesellschaft auch gut finde. Auch Erprobung von Solidarität, da gab es ja diese Balkonkonzerte für Pflegeangestellte und solche Dinge. Das sind ja spannende, sehr spannende Geschichten.
Du hast jetzt gerade gesagt, du siehst es gar nicht so kritisch, dass quasi der, ich nenne es mal Einzelhandel, so ein bisschen aus den Städten verschwindet. Warum?
Ich sage immer gerne, die letzten 100 Jahre waren die Ausnahme. Also wenn wir Stadt anschauen in einem bisschen historisch größeren Rahmen, dann war Stadt immer ziemlich unaufgeräumt, wilde Mischung. Und über dieses moderne Paradigma der Funktionstrennung, Funktionen separieren, Wohnen im ruhigen Vorort, Innenstadt ist eben nur noch Einzelhandel oder Rechtsanwaltskanzlei, sind natürlich die Preise in eine Sphäre gestiegen, die dann auch alles andere ausschließt. Und das ist ein schmerzhafter Prozess natürlich, der hat auch mit viel Zerstörung zu tun, aber irgendwie müssen wir da wieder raus. Die Stadt muss wieder zugänglicher werden. Man muss an der Königstraße auch wieder wohnen können, schlussendlich.
Oder ich finde immer, weil ich habe neulich mal eine Diskussion darüber gehört, bezüglich amerikanischer Städte. Und da hat der eine erzählt, wenn er sich so in San Francisco anschaut, was da neu aufmacht, es machen keine Läden mehr auf, sondern nur noch, übertrieben gesagt, Cafés oder Yoga-Studios. Also etwas, wo man nicht, ich meine, man muss auch konsumieren, aber zumindest nicht unbedingt was kaufen. im Sinne von, dass man dann nur 10 Minuten in dem Laden ist und dann weitergeht. Und ich meine, das ist natürlich viel komplexer jetzt als das, aber da habe ich mir auch so ein bisschen gedacht, ich würde es irgendwie schön finden, wenn der Stuttgarter Rathausplatz und die Königstraße, wenn man da mehr verweilen kann und nicht nur auf der Königstraße immer so was kaufen muss. Mittlerweile kann man sich, glaube ich, an verschiedenen Stellen der Königstraße auch so ein bisschen bei diesem großen Burgerladen auch hinsetzen und so, da machen Leute, stellen Leute wieder Stühle hin. Aber eigentlich soll man dann nur so lang gehen irgendwie. Und das finde ich auch irgendwie, das nervt mich irgendwie auch ein bisschen.
Wobei die Innenstadt ja jetzt auch nicht nur die Königstraße ist, sondern da ist ja auch zum Beispiel das Dorotheenquartier oder so, wo ja wirklich auch viele Cafés sind, nette Bars.
Aber ich finde, das ist auch so ein bisschen relativ neu. Findest du nicht?
Ja, ist die letzten Jahre entstanden, ja, kann man sagen. Ja, ne? Ja.
Ich glaube, der Vorteil ist, man muss sich da auch keine Sorgen machen. Also da redet man ja viel von Verödung und Katastrophe, Innenstadt und so. Das glaube ich nicht. Also schlussendlich hat, wenn wir jetzt den Fall Stuttgart nehmen, da hast du die Kultur, da hast du die Verwaltung, da hast du eine Zentralität im Verkehrssystem. Die Innenstadt, die wird sich immer irgendwie neu erfinden. Also da mache ich mir gar keine Sorgen. Und es könnte umgekehrt aber sogar eine Chance sein für eher die mittleren Städte. Die haben teilweise sehr viel verloren. Da wurde sehr viel abgezogen in die zentrale Innenstadt, aber auch in irgendwelche Kaufhäuser in der Pampa draußen. Da sehe ich eigentlich eher die Perspektive. Die Preise sind noch nicht so wahnsinnig hoch, oder? Dass die mit klugen Konzepten wieder sehr viel mehr Lebensqualität in ihren zentralen Orten schaffen können. Also ich denke da an die Esslingens, Böblingens, Ludwigsburgs. Die, von denen haben wir ganz viele und ich bin da eigentlich eher zuversichtlich, dass es die Stärke der Region, die das ja immer war, sich eigentlich in den nächsten Jahren wieder dieser Qualitäten besinnen wird und sich da wieder vielgestaltigere Stadtlandschaften bilden.
Jetzt hast du gerade schon die Pampa angesprochen. Wodurch unterscheidet sich eigentlich gebaute Lebensqualität, sage ich so, im suburbanen Raum oder außerhalb dieser Königstraße und außerhalb der Innenstädte?
Also da haben wir natürlich schon das Muster des Ausfransens, des ich möchte eigentlich immer hinten Parkplatz und vorne freie Sicht auf die Landschaft haben. Und wenn das alle machen, dann produzierst du diesen Teppich, der am Schluss gar niemandem mehr irgendetwas bringt und der auch unglaublich schwer erschließbar ist, der mit sozialen Funktionen, das ist im Moment das größte Thema, glaube ich, hier in der Region, die Leute, die älter werden in diesen großen Wohnungen, wo sie Kinder aufgezogen haben und dann plötzlich merkst du, buff, ich kann nicht mehr Auto fahren, ich brauche Pflege und dann wird es richtig schwierig. Und diesen Wandel, diesen gesellschaftlichen Prozess, den erleben wir jetzt natürlich im Moment und auch da hilft, und da haben wir einige schöne Projekte, Hangweidekernen, wo man dann zuerst mal Einfamilienhäuser plant, weil das ist das Einzige, was man kennt, und dann plötzlich merkt, das ist ja gar nicht das Problem. Von denen haben wir eigentlich genug. Wir brauchen Strukturen, die resilienter sind, wo unsere junge Lehrerin eine bezahlbare Wohnung findet oder wo vielleicht auch eine ältere Dame in eine kleine barrierefreie Wohnung ziehen kann. Also das ist ein Thema, das wir bei ganz vielen Projekten haben.
Krass, ja. Was ich auch mal super interessant finde, naja gut, das jetzt hat vielleicht eher mit sozialen Strukturen zu tun, dass es immer so diese Diskussion gibt, dass so Städter das Land so ganz anders sehen als die Menschen auf dem Land selber. Weil Städter, die am Wochenende rausfahren, wollen immer, dass es quasi so eine Art großes Erholungsgebiet ist. Und Menschen, die am Land aber wohnen, wollen ja nicht sich die ganze Zeit nur Ruhe und sich erholen, sondern die wollen ja auch leben, die wollen ja auch Struktur, die wollen ja auch Perspektiven, die wollen Vielfältigkeit, sonst was. Das finde ich immer so ganz spannend, dass so man so, dass so der Blick auf dieses Land, je nachdem, ob du da wohnst oder ob du da am Wochenende für 2 Stunden Ausflug machst, so total auseinandergeht auch oft.
Also Innenaußensicht ist beim Bauen tatsächlich häufig ein Riesenwiderspruch. Also mir kommen da dann eher die Großsiedlungen aus den 60er, 70er Jahren in den Sinn, die alle von außen schrecklich finden. Und wenn du dann die Wohnzufriedenheit abfragst, merkst du, das ist alles wunderbar.
Stimmt auch.
Nicht in allen Fällen, aber ganz häufig gibt es da Riesendiskrepanzen. Und wenn wir jetzt von diesem pseudoländlichen Raum reden, wo natürlich mittlerweile wirklich eine Mehrheit in diesen recht neuen Einfamilienhausstrukturen lebt, da lebt man ja nicht mehr in den Dorfzentren oder das ist nicht mehr die Mehrheit der Menschen, da entsteht so etwas wie ein bisschen tragisches Vakuum, glaube ich, tendenziell. Weil dieser sehr nach vorne getragene Wunsch, auch ökonomisch gefördert natürlich und gesellschaftlich proklamiert, ich, meine Familie, mein Häuschen, mein Carport, das ist so fokussiert auf eine Lebensspanne und auf ein Konzept, das dann irgendwann mal brüchig wird. Also über das Älterwerden, da kann keine Gesellschaft entstehen.
Ich habe kürzlich auch gelesen, irgendwo im Badischen gibt es auch ein kleines Dörfchen. Die haben das Problem, dass da mittlerweile also es gibt keine Lebensmittel mehr. Ja, das heißt, man ist immer auf ein Auto angewiesen und da gibt es quasi nur Einfamilienhäuschen. Die sind halt damals entstanden und mittlerweile wohnen da aber ausschließlich ältere Leute, die häufig keinen Führerschein mehr haben und die mussten sich jetzt organisieren mit so Shuttlen aus der Nachbarschaft, ne, um quasi zu den nächsten Supermärkten zu gelangen, weil halt das ÖPNV einfach nicht da so ausgebaut ist, wie jetzt hier in der Gegend. Und ja, auf der anderen Seite hast du die Familien, die in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung wohnen, die eigentlich den Raum bräuchten. Also so, ja, absurd.
Genau.
Voll, voll. Spannend. Davina, probier doch mal. Ich finde, wir haben jetzt so die ganzen Ingenieure und deren Beitrag zu dieser gebauten Lebensqualität haben wir noch nicht so wirklich, auf die sind wir noch nicht so wirklich eingegangen. Hol doch mal bitte uns Ingenieure mehr ins Boot.
Ja, Andreas, was würdest du sagen? Wo können denn unsere Mitglieder auch ganz gezielt, ne, unsere Ingenieure, ihren Beitrag da noch verstärkt leisten? Wo würdest du dir vielleicht auch da mehr Unterstützung wünschen seitens der Ingenieure?
Ich habe keine einfache Geschichte mit den Ingenieuren. Heißt ja übrigens in der Schweiz, Architekt ist auch nicht Dippel-Inch, sondern das ist wirklich eine eigene Welt.
Ja, okay.
Also bei uns heißt das Architekt und die Ingenieure, das sind die Tragwerkplaner und die Haustechniker. Also so im ersten Schritt war das für mich eher die autoritäre, nicht so kreative Instanz, die dir erklärt hat, weshalb das nicht geht, was du willst, oder so. Ersten Projekten.
Da bist du noch sonst immer die Juristen zuständig,
ja,
oder?
Ja, voll, voll. Die Spielverderber, finde genau. Ich, das ist auch ein anderer Berufszweig.
Dann gab es so die Phase der Nachhaltigkeitsdiskussion. Wir waren ja da ziemlich pionierhaft mit so den ersten großen Niedrigenergiebauten so in der Schweiz. Und da habe ich dann schon gemerkt, da wird es interessant, oder? Da muss man zusammenarbeiten, da muss man Konzepte entwickeln. Das ist dann in eine sehr technische Richtung abgedriftet. Plötzlich bestimmt die Haustechnik fast alles. Und jetzt in den letzten Jahren nimmt es wieder eine andere Richtung, wo wir über intelligente Systeme plötzlich merken, dass die Dinge auch wieder einfacher werden können. Also einfach ist schwierig, das wissen wir alle. Mhm. Aber da habe ich jetzt eine sehr intensive, auch in den IBA-Projekten übrigens, ist das überall ein Thema. Wir diskutieren das, da bringen wir auch Know-how zusammen. Und da knüpfen wir dann in einem gewissen Sinne auch wieder an der Stuttgarter Geschichte an, mit dem Leichtbau, mit Transolar. Thomas Sauer ist bei uns im Kuratorium, Elisabeth Endres.
Er war auch schon Gast in diesem Podcast, in einem anderen Kammer-Podcast, ja. Aber auch bei der Ingenieurkammer. Ja.
Schleich-Bergermann, ich kenne die Leute alle, was die an der Uni machen, Knippers, Helwig. Das sind natürlich dann schon die ganz spannenden Dinge, die jetzt mit Dekarbonisierung, neue Konstruktionen, Holzbau, da kommt dem Ingenieur eine völlig neue Bedeutung zu. Das bildet sich übrigens sogar bis in die Planungsprozesse ab. Das haben wir beim Holzbau überall. Das kannst du nicht mehr als Architekt mal zeichnen und dann fragen, wer baut mir das jetzt? Das funktioniert nicht. Da müssen wir viel kollaborativere Formen der Zusammenarbeit finden. Und in dem Sinne, nach schwierigen Umwegen, ziemlich versöhnt im Moment, auf der Suche nach Konzepten, die eine Komplexität haben, die wir nur in der gemeinsamen Bearbeitung lösen können.
Ich finde es übrigens gut, Andreas, dass du Ingenieur schon so leicht Französisch aussprichst. Ingenieur.
Wir sollen
uns Ingenieurkammer nennen.
Aber ich bin ganz bei dir, Andreas. Tatsächlich diese Interdisziplinarität zwischen Ingenieur und Architekt, ich glaube, die macht das Projekt am Ende dann auch perfekt, weil nur das eine reicht nicht.
Ja, also das Bauen ist natürlich schon seit längerem über den Stahlbeton und auch die Dimension gewisser Bauwerke zu einem Thema geworden, dass du nur noch in Kollaboration überhaupt bewältigen kannst. Und wenn jetzt noch diese ganzen Nachhaltigkeitsthemen dazu kommen, umso mehr. Und ich glaube, wenn wir diesen gesellschaftlichen Transformationsprozess hinkriegen wollen, dann müssen ja sowieso alle die Hände aus den Taschen nehmen und
die Arme
hochkrempeln.
Habt ihr denn dann, du hast vorher von diesen 37 Wettbewerben berichtet, habt ihr die dann interdisziplinär auch ausgeschrieben oder wie habt ihr das, oder waren das dann reine Architektenwettbewerbe?
Ganz schwierig. Also das kannst du fast nicht abbilden im aktuellen RPW-System. Wir haben die meist, also was jetzt in der Schweiz sowieso Standard ist und ich hier ein bisschen schockiert war, dass das nicht, noch nicht normal ist, die Zusammenarbeit mit der Landschaft. Das kann man einfordern. Wenn du dann weitergehen willst, brauchen wir neue Prozesse. Das haben wir zum Beispiel beim Besucher- und Informationszentrum auf dem Weißenhof gemacht.
Ja.
Ich wurde da ja fürchterlich gebasht dann von der Architektenkammer. Jetzt macht er ein GÜ-Verfahren für ein Kulturdenkmal. Das ist ja komplett wahnsinnig und da werden die Architekten entrechtet durch die Unternehmer und so. Aber die Hypothese war, wenn wir das hinkriegen wollen, und zwar wirklich innovativ hinkriegen wollen, in dieser kurzen Zeit, dann müssen wir die Ausführenden, die Ingenieure, die Architekten eigentlich in einem Verfahren zwingen.
Alle in einem Boot, ja.
Alle in einem Boot. Also wenn der ein Experiment machen will, dann braucht er den Unternehmer, der sagt, ja klar, das kann ich irgendwie bauen, das kriege ich hin, oder? Und das hat zu diesem Verfahren geführt und ich glaube, das Resultat überzeugt auch. Also ich finde das Gebäude sehr schön, das Barco Leibinger da ja auch in dieser großen Konstellation entwickelt haben. Und da hat es schon auch Dinge drin, die du dir nur in dieser Konstellation dich traust, würde ich jetzt mal sagen.
Okay, und wenn du so einen Appell an unsere Ingenieure quasi richten könntest für die Zukunft, was wäre das?
Ich glaube, wir sind menschlich disziplinär auf dem richtigen Weg im Moment. Was uns fehlt, sind die Strukturen. Also ich weiß nicht genau, wie sich die ganze Bauwirtschaft entwickeln wird. Ich glaube, die wird integrierter werden müssen. Ich glaube, wir müssen unsere Silos stärker verlassen. Ich habe natürlich auch Angst, wenn man es jetzt total Richtung Generalunternehmungen und große Bauindustrie dreht, wie es in anderen Ländern übrigens passiert ist, oder? Da sind dann auch gewisse Risiken drin. Aber wenn wir diese integrierten digitalen Prozesse auch in die Fabrikation hinein aufbauen wollen, wenn wir die Kosten in den Griff bekommen wollen, wird es vermutlich in diese Richtung gehen müssen. Also, dass wir viel stärker, ich sage jetzt positiv, in Bauhütten denken müssen. Ein anderer würde vielleicht sagen, in Konzernen denken müssen. Und da verwischen sich da geht es ja dann eigentlich um Wissenstransfer. Da spielen die Disziplinen als Player in einem großen Konzert eine Rolle. Das kann ich jetzt nicht als einzelner Ingenieur entscheiden. Das sind Prozesse, auch nicht als Architekt übrigens. Ich spüre, dass die Architektenkammer da in einem riesen Dilemma steckt im Moment. Die pochen da auf ihren freien Architekten, der mit seinem Zeichentisch die Welt neu erfindet. Ich verstehe es, aber ich glaube, man kann das nicht mehr aufrechterhalten.
Aus unserer Sicht, wir setzen uns ähnlich wie die Architekten, kann man natürlich sehr stark für diese Trennung auch von Planung und Ausführung ein, weil das bei uns auch einfach aufgrund der Struktur natürlich bedingt ist. Genau das, was du gerade angesprochen hast. Wir haben auch viele Mitglieder, die in kleinen Büros organisiert sind. Das ist der Ein-Mann-Tragwerksplaner. Das ist der, ne, und wenn der natürlich, ich sag mal, geschluckt wird, dann bietet es auf der einen Seite vielleicht eine Chance, aber auf der anderen Seite auch ein großes Risiko. Weil natürlich ein Konzern vielleicht mit einer anderen Brille guckt als jetzt ein freier Ingenieur oder ein beratender Ingenieur oder ein Architekt.
Ja, der Irrtum bei dieser Argumentation liegt natürlich in der Dimension der Aufgaben, die vor uns stehen. Wir denken immer im Neubauprojekt auf der grünen Wiese und das wird ja perspektivisch die Ausnahme sein. Also die große Herausforderung ist der Bestand und das ist häufig ein kleinteiliger und komplizierter Bestand und da bist du dann ja in diesen kleinen Strukturen vielleicht auch weiterhin gefragt und die richtige Lösung. Wenn es dann in die großen Stadtentwicklungsprojekte geht, sieht es vermutlich ein bisschen anders aus. Aber das verschiebt sich ja jetzt schon. Also die Aufgaben zwischen Bestanderhalt und Weiterentwicklung und den Großprojekten, die ich übrigens auch wichtig finde. Also wir werden die Transformation, spannende Debatte, oder dürfen wir überhaupt noch neu bauen? Dürfen wir auf der grünen Wiese bauen? Mhm. Ja, dürfen wir, weil die Strukturen, die wir die letzten 50 Jahre in einem sehr automobilzentrierten Haltung aufgebaut haben, die sind als solche auch nicht zukunftsfähig. Da wird es einen großen Umbau brauchen.
Was ist denn so eine wichtige allgemeine Anforderung an das Ingenieurwesen für die Zukunft und um Bauwende, Baukultur und so weiter in der Zukunft irgendwie zu fördern? Geht es da viel so um Materialforschung? Wird alles erschlagen von diesem Bereich CO2-minderndes Bauen? Oder in welchem Ingenieurbereich siehst du so, welches ist so ein bisschen in der Bringschuld irgendwie?
Also wir reden im Moment natürlich alle von diesen wahnsinnig faszinierenden Hightech, neue Materialien, Superleichtbaugeschichten. Ich bin da hin und her gerissen, ob das wirklich die Zukunft sein wird. Was mich eigentlich faszinieren würde, ist, wenn wir wieder so eine neue Normalität finden würden. Also man muss sich immer.
Und wieder eine neue Normalität.
Ja, wir sind seit 20 Jahren in einem Pionier, in einem pubertären Status, oder da sind alle diese Themen gekommen, vor allem natürlich über die Nachhaltigkeitsproblematik. Und ich fände es eigentlich toll, wenn wir in 10 Jahren an einem Punkt wären, wo wir diese ganzen NFs und all das Zeug wieder auf die Seite legen könnten, weil wir dann wissen, wie ein Haus stabil funktioniert und wie viel Technik das es braucht. Und man merkt es ja beim Holzbau, der zwingt dich auch wieder über Spannweiten nachzudenken. Da wird nicht einfach die Betonplatte ein bisschen dicker, wenn es dann 12 Meter sein soll. Also das fasziniert mich. Fasziniert mich übrigens auch an dieser Stadt Stuttgart, diese Stärke der Gründerzeit, wie das einfach eine resiliente Struktur ist, die ganz vieles kann. Also in dem Sinne natürlich Faszination für Forschung, für Spitzentechnologie, für neue Materialien, robotisierte Fertigungsprozesse. Vielleicht aber auch in Kombination mit einer gewissen Ruhe und Resilienz und Beständigkeit. Vielleicht lässt sich es auch zusammenfügen, dass wir sagen, wir haben eine Stadt, eine steinerne Stadt der Ewigkeit. Also das Thema Lebensdauer von Gebäuden finde ich wahnsinnig spannend.
Voll. Gerade in Stuttgart finde ich manchmal absurd. Also ich habe das Gefühl, so ein Gebäude lebt ja manchmal irgendwie 3 Jahrzehnte oder so.
Das ist diese Investorenlogik. Also jetzt rein betriebswirtschaftlich werden Häuser in Deutschland 36 Jahre alt, oder? Dann sind die weg. Das ist Irrsinn natürlich.
Ja, wirklich Irrsinn. Ne?
Also ihr seht, ich habe keine Antwort. Ich bin da zwischen zwei Polen hin und her gerissen. Was übrigens auch sehr stuttgarterisch ist, oder? Wir haben seit 100 Jahren diese Avantgarde auf der einen Seite, diese zukunftsgläubigen, stark Ingenieur- und Technologiegetriebenen auf dem Weißenhof und parallel dazu die Bonatz, Schmidt-Henners und wie sie alle heißen, die natürlich über die Nazizeit quasi tabuisiert und diskreditiert wurden, aber die eine wichtige Spur von der wir sehr viel lernen können. Und das hat sich ja dann mit dem Sterling bei der Staatsgalerie und dem Benisch und seinen fliegenden Häusern, das zieht sich eigentlich bis heute durch. Und ich habe mal leicht größenwahnsinnig gesagt, vielleicht ist diese IBA eine Gelegenheit, diesen Konflikt jetzt nach 100 Jahren mal irgendwie stillzulegen. Also, oder in eine Synthese zu überführen.
Ja. Das wäre eine Errungenschaft auf jeden Fall. Ja,
ja, ja, voll. Okay. Ich finde, das klingt so ein bisschen nach so Fazit, nach so Fazit-Vibes. Davina, möchtest du eine abschließende Frage stellen?
Oh ja, gerne. Andreas, pass auf. Wenn wir jetzt unseren Zuhörer so ein bisschen anfüttern wollen, wie würdest du in ganz wenigen Sätzen quasi unser Gespräch zusammenfassen? Was kann der Zuhörer aus unserem Gespräch mitnehmen?
Also ich glaube, so hat es auf mich auf jeden Fall gewirkt, dass dieses Sonderformat IBA, diesen Ausnahmezustand auf Zeit, der es ja dann nicht wirklich ist, also wenn wir an Gesetze und Ökonomie denken, dass der schon so inspiriert, um mit einem leicht verschobenen Blick auf unsere alltägliche Welt, auf unsere Städte, auf unseren Raum, die Region zu schauen und da vieles fruchtbar wird, jetzt nicht in einem utopischen, wir müssen alles anders machen Sinne, sondern in einem kritischen Realismus, sage ich jetzt mal. Und das ist ja eine ursächlich Ingenieurtugend. Also die Dinge müssen funktionieren, man kann sie aber auch an gewisse Grenzen treiben. Und so würde ich vielleicht auch das Gespräch zusammenfassen.
Super.
Voll schön.
Vielen Dank.
Andreas, toll, dass du hier warst. Vielen Dank. Man merkt echt, ich finde, man merkt bei dir richtig so diese, da sprechen halt einfach so Jahrzehnte der täglichen Beschäftigung mit einem Thema, was so komplex ist, dass man ja das total schwierig überhaupt in seiner Gesamtheit besprechen kann. Und ich habe wirklich bei jedem zweiten Satz, den du gesagt hast, hätte ich jetzt am liebsten noch 10 weitere Fragen gestellt.
Es kann dazu führen, dass man ein bisschen verwirrt ist am Ende des Tages. Und ich versuche mich ja immer so in eine strategische Gesprächsposition zu bringen. Welche Botschaften musst du platzieren? Und ich schaffe das ja nie. Und ich weiß, das ist dann vielleicht alles zu kompliziert am Ende des Tages.
Aber ich finde, was man so richtig spürt, und ich wünsche mir, dass es bei unserem Zuhörer auch ankommt, dass du total für die, ob das jetzt, ich möchte es gar nicht auf die IBA runterbrechen, sondern insgesamt einfach dafür brennst, Städte zu verändern, voranzubringen und Lebensqualität zu schaffen.
Toll. Du musst, wenn die IBA vorbei ist, musst du ein Buch mit Patentrezepten bitte schreiben.
Vermutlich ein Buch, vermutlich nicht Patentrezept.
Du musst die deutsche Baukultur retten. Also, vielen Dank, Andreas.
Ich bedanke mich.
Danke dir.
Boah, Davina, ich muss dir sagen, ich fühle mich ein bisschen erschlagen von den ganzen Informationen. Wie geht's dir?
Ähnlich, aber ich fand's super spannend, weil es nochmal ganz neue Perspektiven geschaffen hat. Mhm. Findest du nicht?
Mhm, voll. Und ich muss sagen, ich fand, dass man jetzt auch wieder gemerkt hat, wie komplex und wie anspruchsvoll das ist, überhaupt Baukultur zu realisieren oder wie viele Schaltstellen man in Bewegung setzen muss, um überhaupt erfolgreich zu sein und um Städte lebenswert zu machen, um Räume zu gestalten und so weiter.
Absolut. Bei mir war es aber auch so, dass ich gefühlt eine neue Brille aufgezogen habe. Ich habe voll oft lapidar so gesagt, boah, die Stadt ist total hässlich. Mhm. Und da, finde ich, hat Andreas es absolut geschafft, einem da eine andere Brille aufzusetzen und zu zeigen, pass mal auf, die Stadt ist gar nicht hässlich, sondern aus den und den Gründen hat die den und den Background.
Voll, das fand ich
super spannend.
Voll. Und ich finde, also es geht mir zum Beispiel auch oft so, dass ich in irgendeiner Stadt bin und ich denke mir, warum steht dieses Gebäude hier so komisch, warum sieht alles so komisch aus, warum ist es so? Mhm. Und dann denkt man sich immer so, Mensch, hat da irgendjemand einfach schlechte Arbeit
Murks
gemacht?
Murks gemacht, ja genau.
Aber da ging es mir jetzt auch wieder so, dass ich das Gefühl hatte, nein, das ist einfach so, es gibt so viele Akteure, es ist einfach super schwer, wirklich hochwertige Architektur und Baukultur zu schaffen.
Total. Und ich glaube, auch gerade mit diesem geschichtlichen Bezug zu dem damaligen Zeitpunkt vielleicht, als dieses Gebäude so entstanden ist, wie es entstanden ist, wo wir jetzt sagen würden, oh mein Gott, es verschandelt quasi die Umgebung, war das aber vielleicht super sinnvoll und hilfreich und hatte da einen Nutzen.
Ja.
Und ich fand, den Blickwinkel hat der Andreas einem richtig gut eröffnen können.
Das stimmt. Richtig gute Folge.
Wir hoffen sehr, dass euch die erste neue Folge des Inchcast gefallen hat und freuen uns schon auf unser nächstes Gespräch. In einem Monat on air. Also schaltet ein. Der Inchcast ist eine Produktion der Ingenieurkammer Baden-Württemberg.